Und so ein gewandter Redner war er offensichtlich auch nicht. Bei seiner Festnahme verteidigte er sich nicht einmal. Eigentlich sagte er von da an überhaupt nichts mehr. Das macht doch verdächtig. Hat er doch Dreck am Stecken gehabt? Und seine Schüler? Wer hat denn die ausgesucht? Gut, da war schon so ein vorlauter Kerl, der sich bei der Festnahme mit seinem Messer zur Wehr gesetzte. Aber wie gesagt, große Klappe und eigentlich nichts dahinter. Auch der hat, als es drauf ankam, den Mumm nicht aufgebracht und hat sich dann doch entschieden, diesen Weltverbesserer zu verleugnen, um seine eigene Haut zu retten. Jämmerliche Truppe. Sie könnten einem bis heute leid tun, wenn sie nicht so naiv gewesen wären. Der hätte das alles ganz anders aufziehen müssen. Wer war denn dieser Jesus? Oder wer war denn der Strategieberater von Jesus? Aber das Krasse ist, an Karfreitag ist die Geschichte nicht zu Ende, sondern wir lesen zu unserer großen Überraschung, dass es weitergeht. Ich möchte aus dem Markus-Evangelium Kapitel 16 die ersten 12 Verse lesen und da lesen wir Folgendes. Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wohl wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentags erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hat. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Was für ein Ausdruck von Liebe. Die Frauen Salome, Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, kaufen also Salböl, um Jesus einzubalsamieren. Sie waren bereit, Jesus zu dienen mit ihrer Zeit, ihren Finanzen und gehen und das gegen das Wohlwollen der ganzen Bevölkerung. Und das auch noch ohne von Jesus zu erwarten, dass er ihnen etwas zurückgeben könnte. Wie berechnend sind wir manchmal. Wir denken gleich an Saat und Ernte. Oh, ich bringe mich ja so und so ein. Gott, dafür musst du mich ja so und so segnen. Für die war Jesus tot. Und doch haben sie gesagt, wir nehmen unsere Zeit und Finanzen und wohlriechende Öle. Wer das schon mal probiert hat bei Douglas oder Müller oder wie sie alle heißen, in irgendeiner Parfümerie, der merkt, da kannst du richtig Geld liegen lassen. Sie haben das hinein investiert, ohne davon auszugehen, dass sie was zurückbekommen. Die Frauen fanden das Grab geöffnet und von dem Leichnam, von dem Gekreuzigten, fehlt jede Spur. Außer ein weiß gekleideter Mann sitzt im Grab und sagte: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Was für eine krasse Aussage. Wenn du an so einen Ort rankommst, wo es alles anders ist, wie du dir das vorstellst, erwartest. Wir hatten heute Morgen unsere Tochter Zoe losgeschickt um 9 Uhr und haben gesagt, geh mal hoch zum Jonas und guck, ob er im Bett drin liegt. Wir wussten ja nicht, wo er ist. Und dann kam sie runter und sagte, der Jonas liegt da im Bett. Und wir so, wie gut, dass es der Jonas ist, nicht irgendjemand Fremdes oder so. Dass wir wissen, okay, es ist verlässlich, so wie wir es uns gewünscht haben. Bei den Frauen war es so, die kommen da ran, Stein ist leer, gucken doch rein, sitzt da einer. Stell dir mal diese Situation vor. Und das war nicht Jesus, in weißem Gewand gekleidet. Und dann spricht der sie an und sagt, ich weiß, wen ihr sucht, nämlich Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er gibt den Hinweis, er kann genau darlegen, auf wen sie es eigentlich abgesehen haben, mit dem Unterschied, sie haben einen Toten, aber er sprach von einem Lebenden. Er ist auferstanden, sagte dieser Mann. Er ist nicht hier. Im Lukas lesen wir, dass es heißt, was sucht ihr den Lebenden, den Lebendigen bei den Toten? Geht und berichtet es den Jüngern. Wen hat Gott hier schon wieder als Berater gehabt? Er hätte doch wissen müssen, dass Frauen eigentlich keine geeigneten Zeugen sind, die ja zu Gerichten noch nicht mal zugelassen wurden. Wir staunen darüber. Heutzutage wundern wir uns oder mit all unserer Gleichberechtigung, die meiner Meinung nach ihre Berechtigung hat. Aber das Ganze ist ja erst in den letzten Jahrhundert ist es ja entstanden. Das heißt, vor 2000 Jahren, das war salopp gesagt tiefstes Mittelalter. Aber damals hat Gott es den Menschen zugemutet, dass Frauen die ersten waren, die davon berichten sollten. Gott, wenn deine Botschaft Erfolg haben sollte, dann nimm doch nicht so Figuren, die man nicht ernst nehmen kann. Übrigens scheint der Gott im Laufe der Jahrhunderte nicht wirklich dazugelernt zu haben. In der Gesellschaft werden die Jesus-Fanatiker bis heute häufig nicht ernst genommen, manchmal belächelt oder bemitleidet. Das kommt in verschiedenen Facetten, kriege ich das ja auch immer wieder mit, wie eigentlich auf Christen, auf fundamentale, auf evangelikale Christen so bemitleidenswert reingeguckt hat, mit manchmal sehr alten Vorstellungen, Lea, gell? So ist es. Haben wir uns gerade drüber unterhalten, wo man so das Gefühl kriegt, wie du bist aber echt von gestern. Kann der Grund, Menschen nicht in den Hauskreis oder in die Gemeinde einzuladen sein, dass mir die Leute manchmal vielleicht sogar peinlich sind, die man nicht ernst nehmen kann? Mein Bruder hat auch immer wieder vermitteln lassen, weißt du, ich gehöre da irgendwie nicht richtig hin. Wenn ich mir die Gestalten angucke, die in Gemeinde so rumschwirren, das ist einfach nicht mein Platz. Und wenn mich denn noch irgendeiner, mit dem ich keine Beziehung habe, mich noch umarmen will, dann wird es mir gleich zu viel. Und dann denke ich, ja, das ist echt verrückt, was für Ausflüchte man haben könnte, um eigentlich sich vor Gott zu flüchten. Was war nochmal die Anweisung von dem weiß gekleideten Mann im Grab? Er sagte, geh zu seinen Jüngern und sag zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Die Auferstehungskraft, und das ist für mich so genial, die Auferstehungskraft ist keine Kraft der Rache. So, ich bin auferstanden und jetzt zeige ich es euch erstmal, ihr Versager, ihr Verleugner, ihr Sonstiges. Die Auferstehungskraft ist keine Kraft der Rache, sondern der Liebe und der Vergebung. Jesus rechnet nicht mit allen ab, die ihn gekreuzigt haben oder die versagt haben, noch die ihn verleugnet haben. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Gott schenkt einen Weg aus dem Versagen heraus. Du und ich haben eine ganz neue Chance. Auch wo auch immer wir vielleicht in der einen oder anderen Weise uns an Jesus schuldig gemacht haben, uns nicht dazugestellt haben, nicht getraut haben, verleugnet haben oder sogar aktiv vielleicht das dem Reich Gottes geschadet haben. Jesus rechnet nicht ab, sondern das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Und das wird sichtbar, wie Jesus mit Petrus umging. Immer wieder, und das war, als mein ein Lehrer von mir auf der Bibelschule an Ostern so dieses vermittelt hat, was passierte in der Nacht vor der Kreuzigung. Man muss sich das, ich möchte mit uns schnell 3 Tage zurückhuschen in diesen Tempelbereich oder in diesem Gefängnisbereich, wo die waren, die Nacht zwischen grünen Donnerstag und Karfreitag, Jesus, der geschlagen und gegeißelt wurde, manche hatten, weil es ja kurz vor Passa war, sie sind schon als Pilger so nach Jerusalem reingekommen und dann waren so vielleicht so, man würde heutzutage ein Ölfass irgendwo aufstellen, ein paar Scheiten Holz reinwerfen, dass es wärmt. Jerusalem, muss man wissen, Jerusalem ist eine interessante Stadt, die liegt ja auf ungefähr 800-900 Höhenmeter. Das heißt, du kannst, selbst wenn du im Sommer tagsüber richtig heiß hast du es nachts wirklich kalt. Wer da vom See Genezareth herkommt oder vom Mittelmeer, Tel Aviv, du kannst Tag und Nacht bei über 25, 28 Grad sein und in Jerusalem wird es auf einmal empfindlich kalt nachts. Und so waren dann die wärmenden Feuer und an einer Stelle war vielleicht dieser Großmaul, der Petrus, der sich dann mit reingeschmuggelt hat in diesen Bereich, wollte sich an so einem Feuer wärmen. Und dann kam ja die eine Frau und die sagte, als sie ihn so doch irgendwo hat reden hören, Mensch, du hast doch diesen galiläischen Dialekt, das ist so charmant wie Schwäbisch wahrscheinlich gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man es rausgehört, der konnte sich nicht verstellen. Und dann war es so, dass er gesagt hat, nee, ich gehöre nicht zu seinen Leuten. Und das Ganze ging ja zweimal, nee, doch, ich habe dich doch bei ihm gesehen. Petrus, der ja gewalttätig worden ist, einem Soldaten das Ohr abgeschlagen hat, also das würde ja bei uns in Deutschland jetzt auch nicht einfach so hingenommen werden, der hätte ja ein richtiges Problem, juristisch gesehen. Und dann kommt beim dritten Verleugnen, dass sich die Blicke von Jesus und Petrus treffen. Könnt ihr nachlesen. Und dieser Moment, der muss so furchtbar sein, für den ich bin bereit, alles zu geben, den habe ich gerade 3-mal verleugnet und der Hahn kräht und unsere Augen treffen sich, unsere Blicke treffen sich. Was für ein Schmerz, was für ein Versagen, was für eine Not. Und Jesus rechnet nicht ab, sondern er sagt, sagt es meinen Jüngern und auch Petrus. Leute, ich bin so froh, dass wenn ich im, in meinem Leben immer wieder an Versagensmomente herankomme, dann muss ich mich vor Jesus nicht schämen, sondern ich darf wissen, er rechnet mit mir nicht ab. Er hat Erbarmen. Was dürfen wir heute mitnehmen? Gott hat einen Plan und hat einen Weg über unsere Vorstellungskraft hinaus. Wie bin ich immer wieder im Gespräch mit Leuten, die dann zu mir sagen, du, ich kann mir das Ganze gar nicht vorstellen. Glücklicherweise ist Gott nicht von unserer Vorstellungskraft abhängig. Das ist echt wichtig. Er ist nicht von unserer Vorstellungskraft abhängig. Er ist jenseits. Dort, wo für uns keine Hoffnung gibt, hat Gott einen Weg. Und dann, Gott gebraucht Unmündige zur Verkündigung seiner frohmachenden Botschaft. Wundere dich also nicht, warum Gott gerade dich gebrauchen möchte. Und warte nicht, bis jemand anderer kommt, der geeigneter ist. Die Welt braucht Rettung, und zwar heute. Und Gott kann auch mit deinem und mit meinem Versagen umgehen. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus lebt, das Grab ist leer, und deswegen muss mein Herz nicht leer bleiben, sondern kann gefüllt sein durch den lebendigen Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus alle Macht hat, einen Weg zu bahnen, wo wir noch keinen sehen. Ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir Ostern in der Weise erleben und feiern, dass wir sagen, dass wir nicht mutlos unseren Blick senken, sondern aufbrechen und sagen, Gott hat einen Weg, den wir jetzt noch nicht sehen, aber ich vertraue auf ihn. Und ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diese geniale Botschaft. Es ist mit dem Tod nicht alles aus. Das war es bei dir nicht. Und die Schrift sagt, dass Jesus der Erste ist, der aus den Toten auferstanden ist. Und ich weiß und ich glaube, dass du damit keine Reinkarnation gemeint hast, sondern ein in Gott hineingeboren zu werden. Du sagst in einem Wort, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann das Gericht und dann die Ewigkeit. Und ich bete echt, dass wir die Ewigkeit mit dir ergreifen. Dass wir diese Botschaft ergreifen, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und es aber, das Grab konnte ihn nicht halten. Gott, du hast ihn herausgerufen und ihn neu zum Leben erweckt, dass er in uns, in unseren Herzen leben kann. Halleluja, Jesus. Und so bete ich echt, dass du uns als Gemeinde Jesu, auch als Gemeinden in dieser Stadt heute mit dieser Botschaft neu entfachst, befeuerst und wir wirklich blicken können darauf hinaus, was du Gott noch vorbereitet hast. Jesus, wir wollen mit allen Christen zusammen dieses Ostern feiern, im Wissen, es geht nicht um Religion, es geht um Beziehung. Es geht nicht um das Einhalten, Festhalten von Traditionen, sondern es geht um die Weitergabe von Feuer. Halleluja. Und danke dir, Jesus, dass wir schon von jetzt ab die Tage zählen dürfen, bis die 50 voll sind, wo du mit deinem Geist in uns dich neu breit machst und uns stärkst, ermutigst, tröstest und wir ein Pfingsten feiern dürfen, auf das in unserer Stadt die Botschaft echt ausgebreitet wird, auf eine Art und Weise, wie wir es noch nie erlebt haben. Wir wollen sehen, wie Ströme des Segens fließen. Jesus, danke dir auch für all unsere Geschwister, die heute nicht da sein können, all die Freunde, die unterwegs sind, bewahre du sie auf ihren Heimreisen, Rückreisen unterwegs sein. Gott, du bist ein treuer und fürsorglicher Gott. Und drum befehle ich sie dir an. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht den Appetit geraubt, sondern ihr könnt jetzt